Okay, ich bin ehrlich. Wenn ich New Work lese, lese ich häufig New York. Vielleicht ist das auch der Grund, warum dies kein fachliches Gespräch über das neue Arbeiten wird. Viel eher werfen wir heute einen persönlichen Blick hinter die Kulissen von Les Enfants Terribles, einer Beratung für Organisations- und Persönlichkeitsentwicklung aus Berlin. Andersmacherin Marion King ist die Gründerin. Ich frage sie, ob sie an Zeichen glaubt und wie sie mit Scheitern umgeht. Sie erzählt, was sie mit Ende 30 gerne 20 Jahre früher gewusst hätte. Und wir lesen uns zwei Gedichte vor. Viel Spaß beim Zuhören.
Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
Wenn man Homeoffice macht, ist es schon New Work oder so dieses ganze Agil-Thema ist es New Work und das ist einfach mittlerweile in so einer Ecke, wo ich denke so, boah, ich will den Begriff eigentlich gar nicht mehr benutzen. Nach so einem Workshop-Tag, ich merke dann, ich habe so alles in mir dann irgendwie, muss dann auf dem Hotel erstmal unter die heiße Dusche und es wie rausspülen. Das fand ich schon sehr bewundernswert. Ja. Und das sind dann so Momente, wo ich denke so, aha, es gibt irgendwie, glaube ich, doch nochmal was anderes zwischen Himmel und Erde.
Marion, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich weiß, dass du überraschenderweise gar nicht so viel Musik hörst. Also ich glaube, so in dem Sinne, wie ich Musik höre, also sobald ich meine Haustür verlasse, habe ich quasi Musik in den Ohren und ich meine gehört zu haben, dass das nicht so dein Ding ist, sondern du magst eher Konzerte. Ist das richtig?
Was sind das? Erstmal guten Morgen. Vielen Dank für unser Gespräch. Das ist ja eine überraschende, okay, alles klar, warte. Darauf war ich ja gar nicht vorbereitet, dass ich keine, wo hast du das her?
Ja, ich habe mich vorbereitet.
Ja, sehr gut. Das kann man so pauschal. Ja, also ich gehe lieber ins Konzert, das stimmt. Und dieses Musik hören, ich höre auch keine Podcasts. Das darf man hier an der Stelle ja überhaupt nicht sagen. Ist ein bisschen verrückt. Irgendwie macht das mein Hirn nicht richtig mit so. Also, oder auch keine Hörbücher oder so. Ich beneide Menschen, die Hörbücher hören. Ich finde es großartig, weil du einfach nebenher Sachen hören kannst und irgendwie so. Mein Hirn kann das aber nicht verarbeiten. Also ich höre dann irgendwie ein paar Minuten, Sekunden irgendwie zu und dann verliere ich mich. Und so geht es mit der Musik auch. Es strengt mich total an. Ich habe mir extra eine Anlage gekauft, so eine kleine Teufel-Kompaktanlage, weil ich gedacht habe, so das wäre ganz schön, weil ich wollte Bruckner hören. Und das habe ich dann auch eine Zeit lang gemacht und manchmal fällt mir dann auch wieder ein, dass ich ja Musik hören wollte, aber lieber in live dann.
Was war denn das letzte Live-Konzert?
Philharmonie. Ich habe ein Abo für die Philharmonie. Was ganz schön ist, weil du dann einfach gezwungen bist, dahin zu gehen sozusagen. Ja. Weil sonst du vergisst es ja immer und dann denkst du so, jetzt würde ich ja gerne hingehen. Da gibt's einfach keine Tickets mehr so und das ist so eine schöne Regelmäßigkeit und das war tatsächlich, ich glaube, das letzte war wirklich Bruckner die Achte.
Also ich kann das schon nachvollziehen mit dieser Ablenkung. Ich erinnere mich noch genau daran, wie ich das erste Mal beim Autofahren ein Hörbuch gehört habe. Und es ging so über deutsche Geschichte und das war ultra spannend. Und ich bin gefahren und ich dachte mir zwischendurch so, ich habe überhaupt nicht wahrgenommen, dass ich gefahren bin. Also das ist halt auch gefährlich. Und ja. Mittlerweile habe ich mich aber dran gewöhnt und auch im Auto. Ich bin halt vor allem Podcasts höre ich halt ausschließlich passiv. Ja, wenn ich Auto fahre, das sind halt genau diese Momente. Ne? Da höre ich halt immer
nicht irgendetwas. Hinsitzen und
genau.
Ja, ja, ja.
Was okay, vorkommt. Also viele, ich weiß das auch von vielen Hörern, dass sie Podcasts konsumieren, wie jetzt Fernseh gucken.
Ja,
also
ja.
Sich hinsetzen und Podcasts hören. Das mache ich nicht. Mhm. Was ich ganz gerne mache, ist, meine Gespräche mit einem kurzen Steckbrief zu beginnen, Marion.
Ja.
Dein Name.
Vor und zu oder?
Wie du möchtest.
Okay, Marion King.
Dein Alter?
55.
Deine Heimat?
Jetzt oder früher?
Wenn du einen Unterschied machst, dann beides.
Ja, beides. Okay, also ich bin in Berlin jetzt, also schon eine ganze Weile. Und meine Heimat ist aber eigentlich der Schwarzwald.
Deine Geschwister?
Mein Bruder, Marco.
Stell dir vor, du sitzt abends an einer Hotelbar. Mhm. Was würdest du trinken?
Entweder Wasser oder Whisky sauer.
Und stellen wir uns vor, ich säße auch zufällig an dieser Hotelbar neben dir und würde dich dabei beobachten, wie du entweder Wasser oder Whisky sauer trinken würdest. Mhm. Wir würden ins Gespräch kommen und zufällig, worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
Über deinen Tag, was so passiert ist, was dir begegnet ist, wieso dann du an der Hotelbar sitzt. So, das würde mich interessieren.
Das würde ich dir erzählen? Mhm. Und dann würde ich dich wahrscheinlich die ganz beliebte Frage irgendwann fragen, sag mal, was machst du denn so beruflich?
Ja, und dann würde ich irgendwie, wie immer, wenn mich das jemand fragt, denken so, verdammt, was sage ich jetzt? Und dann sage ich ganz oft Unternehmensberatung und dann denke ich so, oh nee, sag das nicht. Wie peinlich ist das denn? Und stimmt irgendwie, also natürlich stimmt es, aber genau. Und dann würdest du wahrscheinlich sagen so, okay, und wieso kommst du hier so in Schleuder?
Ja, also was stört dich an der Begrifflichkeit Unternehmensberatung?
Naja, man fällt ja sofort in eine Kategorie von Kostümchen tragen, dann weiß ich auch nicht, ja. Also irgendwie so, Leute, die versuchen, irgendwelche Unternehmen effizient zu machen, so. Und das machen wir natürlich nicht. Und es ist auch viel mehr, was ich mache. Und wir nennen uns ja Schule, Initiative und Community für gutes neues Arbeiten. Also da ist einfach so eine riesen Bandbreite drin. So, also zum einen will ich nicht in dieses Bild fallen. Also da will ich nicht, in die Horde will ich nicht eingereiht werden. Und wir machen einfach viel mehr deshalb.
Und wie heißt das Ganze?
Les Enfants Terribles.
Sehr gut, hast du es ausgesprochen.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, hatten wir das nicht ausgemacht, dass du das einmal laut sagst? Wolltest du nicht Französisch üben? So?
Auf. Ich würde, also wenn ich sowas hören würde und wir säßen an dieser Bar,
ja.
ich konnte mit dem Begriff nicht sofort was anfangen.
Nein?
Das heißt, was das Erste, was ich gemacht habe, ja, ich konnte den so grob zuordnen, aber ich erschaffe dann halt gerne Klarheit. Das Erste, was ich dann mache, ist, ich google das dann natürlich. Und dann würde ich bei Wikipedia finden und wir sitzen jetzt an der Bar und ich lese dir vor, was bei Wikipedia darüber steht.
Du wirst es nicht glauben, also, aber ich habe den Screenshot von Wikipedia hier vor mir offen.
Dann kannst du mit mir parallel lesen.
Okay, lies vor.
Also ein Ausschnitt, da steht dann an einer Stelle, der Begriff wird im allgemeinen Sprachgebrauch begütigend ironisch für Außenseiter oder Exzentriker verwendet, die durch unangepasste oder zügellose Handlungen auffallen und andere mitblabieren.
Zügellos? Nee, warte, dann habe ich meinen Screenshot, dann ist der doch nicht. Nee, ich habe was anderes. Nee, dann habe ich das woanders raus kopiert.
Also begütigend ironisch, habe ich auch noch nie gehört, andere mitblamieren, auffallen, unangepasst sein. Inwiefern passt das denn?
Ich kann dir mal kurz meinen, warte mal, ich lese dir mal kurz meinen vor. Ein Enfant terrible ist das sprichwörtliche schwarze Schaf auf einem Gebiet, in einer Gruppe oder in einer Familie, teils jedoch ohne die besondere negative Note. Eine Person also, die sich provokant über geltende Konventionen hinwegsetzt und damit oft aneckt, sogar schockiert, möglicherweise aber auch als Draufgänger bewundert wird, Neues versucht und so zum Fortschritt zwingt. Der Ausdruck stammt aus dem Französischen, bedeutet wörtlich übersetzt schreckliches Kind. So, und das ist doch eine super Erklärung, oder?
Ja, die würde ich mir auch eher aufhängen.
Ja, genau. Wahrscheinlich, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe nur vorhin, in der Vorbereitung dachte, ich muss nur mal gucken, woher ich das habe. Ich habe es aber nicht mehr gefunden.
Ist das für dich dieser Begriff Enfant terrible?
Ich glaube, vielleicht musst du die Nase zuhalten, um das irgendwie.
Enfant terrible. Ist das für dich, jetzt weißt du ja, wie mein Podcast heißt, der Andersmacher-Podcast, ist das für dich ein Synonym für Andersmacher?
Ja, klar. Ich meine, als du dich gemeldet hast und gesagt, wollen wir einen Podcast machen, da ja, Logo. Also ich meine, das ist ja, liegt ja auf der Hand. Auf jeden Fall. Also weil dieses Enfant terrible, also es hat ja auch eine Geschichte, wieso das so heißt, die Firma. Du hast geschrieben, so anders machen, normal machen, und das finde ich auch so, dieses Anderssein zulassen. Also es hat so unterschiedliche Aspekte. Also zum einen ist es dieser Teil, dass wenn wir Veränderungen gestalten wollen, dann brauchst du einfach Menschen, die aufstehen, die sich trauen, Meinung zu äußern, die dadurch unter Umständen ist es ja manchmal vielleicht auch im ersten Moment unbeliebt. Und das brauchst du einfach, um Veränderungen zu gestalten, solche Menschen. Und in diesem Enfant terrible ist ja auch was drin, und das ist das, was wir ganz oft erleben, wieso Leute uns gut finden, ist so diese Erlaubnis, anders sein zu dürfen. Ich muss nicht angepasst sein an bestimmte Sachen. Und wir haben ganz viele Menschen, die auch zu unseren Veranstaltungen kommen, sagen so, ich, und oder zum Beispiel auch die Leute in unserem Team oder in unserer Community, dass sie so eine Biografie haben von ganz früh, vielleicht als Kind schon gedacht haben, ich gehöre da irgendwie nicht dazu, so ich bin irgendwie anders. Ich kann das aber gar nicht einschätzen, und als Kind will man ja eigentlich auch dazugehören, da ist es irgendwie ganz schwierig, also vielleicht will man auch später noch dazugehören, aber vielleicht später dann zu anderen Gruppierungen oder so, es ändert sich ja dann vielleicht, und dazu einzustehen, sagen, ja, ich denke vielleicht über manche Sachen anders, kritischer, und traue mich das auch zu äußern, so, das ist in diesem Enfant terrible sein drin.
Und ihr bewegt euch ja unter der großen Überschrift New Work. Ich persönlich habe ja als Berater, als Unternehmensberater eine...
Guck mal, der hat mir so einen ganz schönen Anknüpfungspunkt an der Bar. Der können wir uns stundenlang, können wir uns dazu unterhalten.
Ja, stimmt. Das ist richtig. Da würde auch ein Whisky Sour nicht ausreichen. Auf jeden Fall, ich habe ja als Berater habe ich so eine Findungsphase hinter mir. Und ich bin zwischendurch auch mal so im Bereich HR gewesen und dann New Work, und mir ist aber auch immer aufgefallen, wenn ich dann selbst noch New Work gelesen habe, habe ich immer New York gelesen. Und das hat mich irgendwie immer total gestört, und dann hatte ich schließlich doch das Gefühl, so, ja, aber das kann es dann ja doch nicht so wirklich für dich sein, wenn du da immer denkst, du kommst aus New York.
Ich das schon nicht hinkriegen.
Und für die es jetzt, ich denke mal, da sind auch ein paar Hörer jetzt dabei, die es noch nicht mitbekommen haben. Mittlerweile gibt es ja eine ganz neue Positionierung bei mir unter www.socialattention.de. Habe ich jetzt das gefunden, was viele Fäden in meinem Leben so zusammenbringt, im Bereich von Social Media. Mhm. Und deswegen habe ich diese Überschrift New Work hinter mir gelassen. Mhm. Du schreibst, oder ihr schreibt auf eurer Webseite, New Work heißt vor allem Inner Work.
Ja.
Was heißt das? Was meint ihr damit?
Also kann ich noch mal eins zurück zu diesem New Work Thema, weil ich das auch, also ich kann es total, gerne. Also es ist einfach grauenhaft. Also ich finde, also dieser New Work Begriff kommt ja irgendwo her, den hat ja Friedrich Bergmann in den 70er, 80ern geprägt in den USA. Und der hat ja einen Hintergrund und eine sehr ernste Thematik, nämlich wie wollen wir Arbeit überhaupt gestalten und in unserem Leben haben, so. Und als wir angefangen haben, uns damit zu beschäftigen, also wir kommen sehr aus dem Thema so Digitalisierung, was macht das Digitale und diese komplexe VUCA-Welt mit unserem Leben und Arbeiten und was bräuchte es für Arbeitsformen, da fand ich, waren das auch noch so Menschen, also wann habe ich denn angefangen mit dem Thema, ich weiß gar nicht, wann der Begriff kam, so 2012 oder irgendwie so, oder zu uns kam, und da waren es auch noch sehr viele Menschen, die wirklich so einen ernsthaften Hintergrund hatten, also die sich wirklich ernsthaft Gedanken gemacht haben über dieses Arbeiten, und mittlerweile ist dieses New Work-Dings ja so, ich wollte gerade sagen, verkommen, weil da jetzt alle drauf springen, die Unternehmen benutzen das für Employer-Branding-Maßnahmen, das fällt dann unter, ja, wir machen Homeoffice, was jetzt alle machen müssen, lustigerweise, ja, wovor alle so, nee, wollen wir nicht und jetzt doch. Wenn man Homeoffice macht, ist das schon New Work, oder so dieses ganze Agil-Thema ist es New Work, und das ist einfach mittlerweile in so einer Ecke, wo ich denke so, oh, ich will den Begriff eigentlich gar nicht mehr benutzen, er klammert aber ganz viel so, wir haben aber noch keinen anderen. Ich habe gerade letzte Woche mit jemand drüber gesprochen, über nachhaltiges Arbeiten, ist das der neue Begriff? So, also ich weiß es noch nicht so genau, ja. Also von daher, ich hadere sehr mit dem Begriff, weil einfach den, also es gibt ja auch viele, die den jetzt benutzen und damit irgendwelche Themen bearbeiten, wo ich denke so, nee Leute, das kann es irgendwie nicht sein. Genau, warte mal, wie kamen wir da hin? Also Inner Work, genau.
New Work, Inner Work,
genau, Inner Work, so genau. Und die Frage ist ja, was bedeutet dieses neue Arbeiten? Und es gibt da dieses wunderbare Buch von Joanna Breidenbach und Bettina Rolo zu diesem Thema, New Work Needs Inner Work. Also dieses neue Arbeiten kann einfach nur entstehen, wenn Menschen anfangen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und für sich im Klaren darüber sind, was sie wollen, wie sie in der Welt da sind, wie sie mit anderen interagieren, wie sie ihre Umwelt, ihr Leben gestalten. Also nur dann kann ich ein neues Arbeiten anfangen. Ich hadere sehr mit diesem Unternehmensberaterbegriff, weil ich war in so einer großen europäischen Change-Beratung. Und also da ist es ja so, dass dann jemand anruft und sagt, könnten Sie mal dafür sorgen, dass hier das Team irgendwie funktioniert oder dass die Organisation irgendwie und es so und ich, also die sind ja dann meistens furchtbar angenervt und vielleicht auch verzweifelt und völlig fertig mit den Nerven und so und weil sie das alles mit der Führung auch nicht hinkriegen, mit den Menschen und so. Und dann erwarten sie von irgendwelchen Beratern, Beraterinnen, dass sie das hinkriegen, so für sie. Und das ist einfach ein Bypass. Also das geht nicht. Und ich habe irgendwann beschlossen, dass ich nur noch mit Menschen arbeiten möchte und in Projekten arbeiten möchte, wo jemand ist, der sagt, so, das ist mein Team und ich möchte, oder mein Unternehmen und ich möchte das anders gestalten. Ich weiß vielleicht noch nicht genau, wie das gehen soll. Aber ich selber will mich auf den Weg machen, weil ich sage dann, also wenn so eine Führungskraft sagt, ja, die funktionieren nicht und es geht nicht und die machen nicht, sage ich immer, ja, und wie haben sie das hingekriegt? So, weil das ist ja dein Team und du kannst ja gestalten so und für mich geht es darum, dass die Menschen erstmal bei sich anfangen und wenn jeder das machen würde und jeder bei sich anfangen würde, dann hätten wir alle andere Unternehmen und eine andere Wirtschaft. Und deshalb haben wir dann auch irgendwann diesen Ausbildungszweig angefangen. Wir bieten ja so eine Ausbildung zum New Work Professional, was auch so ein Begriff ist, wo wir dann jedes Mal, auf der einen Seite müssen wir dann immer schmunzeln, sagen so, oh Mann, nee. Aber wir wurden dann immer gefragt, ja, was bin ich denn am Ende, wenn ich diese Ausbildung gemacht habe? Und dann haben wir einen Begriff, den haben wir dann auch einfach weiter benutzt.
Ja, und in diesem Verlauf ist ja eine recht große Community bei euch entstanden. Und zunächst einmal ein großes Lob für eure Webseite. Also
die Gestaltung.
Holt mich sehr ab, finde ich großartig.
Schöne Grüße an David Nagel, vielen Dank. Genau, der hat es gestaltet.
definitiv mal was anderes.
Danke.
Ich bin ja die Community durchgescrollt und ich bin über ein paar bekannte Gesichter gestolpert. Deswegen gibt's jetzt hier ein paar Shoutouts. Und zwar einmal an Rainer Kruschwitz und an Erika Bachmann, die ich von Fortbildungen respektive Veranstaltungen kenne.
Das ist ja lustig.
Shoutout auch an Katrin Stigge und Sven Franke, die kenne ich über LinkedIn. Ja. Und natürlich stolpere ich über Claudia Brückner, weil sie eine Namensvetterin ist. Bin aber, glaube ich, nicht mit ihr.
Ich kann aber nachfragen.
Ich bin, glaube ich, nicht mit ihr nicht verwandt. Aber das fällt natürlich auf. Was total aufgefallen ist, es gibt ja immer auf den Seiten von Unternehmen gibt es dann so, ja, hier unser Why, das habt ihr auch. Und dann beschreibt ihr, woran ihr glaubt und weswegen ihr das macht und was eure Beweggründe sind. Und dann gibt es häufig ja auch so ein Manifest. So, und ihr schreibt auf eurer Webseite, ja, wir haben lange an so einem Manifest gearbeitet, waren aber irgendwie nie wirklich glücklich. Und über Zufall sind wir über ein Gedicht gestolpert von Peter Handke in diesem Fall. Und weil man es nicht besser sagen kann, haben wir halt den Verlag gefragt, ob wir das so auf unserer Webseite zeigen können. Und der Suhrkamp, glaube ich, war es, ne? Ja. Suhrkamp hat gesagt, passt. Und das Gedicht von Peter Handke, der übrigens im Jahr 2019 den Nobelpreis für Literatur erhalten hat, ist auf eurer Webseite als Manifest zu finden. Und ich finde das so schön, sowas zu nehmen und jetzt gar nicht so hinzugehen, zu sagen, ja, wir formulieren das jetzt so ein bisschen um und sagen, das kommt von uns, so ein bisschen so schlecht kopiert, sondern einfach sagen, nee, man kann es nicht besser sagen als er.
Also Handke zu kopieren, das wäre sehr vermessen. Also ja.
Und das finde ich, deswegen würde ich jetzt an dieser Stelle einmal den Versuch unternehmen, dieses Gedicht vorzulesen.
Ja, und du liest es, das finde ich wunderbar, dann ja. Weil ich lese das sonst immer. Also nee, ich finde das ganz großartig, weil ich lese das, wenn wir Veranstaltungen haben und so, lese ich das immer vor.
Ach so. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da natürlich den
und ich finde das schön, von jemand anderem
entsprechen kann, aber.
Nee, darum geht's nicht. Oh Gottes Willen. Nee, darum geht's nicht, aber ich finde das schön, von jemand anderem zu hören. Ich habe es jetzt gehört, Handke hat es vorgelesen bei der Nobelpreisverleihung. Hat das vorgelesen und das fand ich sehr bewegend, wie er es gelesen hat und wie welche Stellen er betont hat und wo ich gemerkt habe, der hat dann nochmal einen ganz anderen Blick, also an der Stelle, der meint es gar nicht so, sondern der betont das Wort weiter vorne, das fand ich irgendwie also sehr interessant.
Ich leg mal los. Spiele das Spiel, gefährde die Arbeit noch mehr, sei nicht die Hauptperson, such die Gegenüberstellung, aber sei absichtslos. Vermeide die Hintergedanken. Verschweige nichts. Sei weich und stark. Sei schlau. Lass dich ein und verachte den Sieg. Beobachte nicht, prüfe nicht, sondern sei geistesgegenwärtig bereit für die Zeichen. Sei erschütterbar. Zeig deine Augen, wink die anderen ins Tiefe, sorge für den Raum und betrachte einen jeden in seinem Bild. Entscheide nur begeistert. Scheitere ruhig. Vor allem hab Zeit und nimm Umwege. Lass dich ablenken. Mach sozusagen Urlaub. Überhör keinen Baum und kein Wasser. Kehr ein, wo du Lust hast und gönn dir die Sonne. Vergiss die Angehörigen. Bestärke die Unbekannten. Bück dich nach Nebensachen. Weich aus in die Menschenleere. Pfeif auf das Schicksalsdrama. Missachte das Unglück. Zerlach den Konflikt. Beweg dich in deinen Eigenfarben, bis du im Recht bist und das Rauschen der Blätter süß wird. Geh über die Dörfer. Ich komme dir nach.
Oh, ich kriege ja jedes Mal, ist es nicht toll? Geht es dir auch so? Ich habe am Schluss immer so gegen Ende, also ich habe es ja schon so oft gelesen und irgendwie so, und immer über dieses, geh über die Dörfer, ich komme dir nach, da kriege ich immer Tränen.
Ja, das ist wunderschön. Also das ist, ich fühlte mich erinnert an meine Zeit im Deutsch-LK, da haben wir irgendwie, keine Ahnung, ich erinnere mich da vor allem an Rilke.
Ja.
Und da habe ich, das ist halt einer der Momente, wo ich das früher schon gemerkt habe, dass ich mich für Worte und für Sprache und halt heute, ich schreibe halt viel und das ist dann halt mein Ausdruck, dass mich das berührt, dass mich das fasziniert. Also dieser Abschluss, dieser Abschluss, gebe die Dörfer, ich komme dir nach, da ist in mir, da sagt in mir alles, ja, das ist alles, das ist schön, das ist rund, das ist wunderbar.
Das ist eine Sensation, dieses Gedicht. Aber apropos Rilke, haben wir eine Sekunde für noch ein Gedicht?
Ja, klar.
Ja, weil es gibt nämlich zwei Gedichte, die wir vorlesen immer, also abwechselnd und so. Wir haben noch ein zweites, was nämlich passt zu diesem New Work-Thema von Rilke, weil du Rilke sagst.
Ah, ja.
Und
ja,
ich habe das genau vorhin dann extra nochmal über die Geduld. Kennst du das?
Nee, kenne ich nicht.
Darf ich?
Das nicht ad hoc. Ja, schieß los.
Ja, okay, pass auf. Also, man muss den Dingen die eigene, stille, ungestörte Entwicklung lassen, die tief von innen kommt und durch nichts gedrängt oder beschleunigt werden kann. Alles ist austragen und dann gebären. Reifen wie der Baum, der seine Säfte nicht drängt und getrost in den Stürmen des Frühlings steht, ohne Angst, dass dahinter kein Sommer kommen könnte. Er kommt doch. Aber er kommt nur zu den Geduldigen, die da sind, als ob die Ewigkeit vor ihnen läge, so sorglos, still und weit. Man muss Geduld haben mit dem Ungelösten im Herzen und versuchen, die Fragen selber lieb zu haben, wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind. Es handelt sich darum, alles zu leben. Wenn man die Fragen lebt, lebt man vielleicht allmählich, ohne es zu merken, eines fremden Tages in die Antworten hinein. Ist es nicht auch?
Es ist einfach die hohe Kunst.
Ja.
Das ist die hohe Kunst von Sprachakrobaten. Also
ja,
das ist
absolut. Ja, und das über die Geduld ist so ein schöner Gegenplayer sozusagen. Und genau das macht es nämlich aus zu diesem Handke-Gedicht, der ja sehr dieses Enfant terrible-mäßige ist, ne? So.
Mhm.
Und dieses über Geduld ist aber dieses wieder Inner Work-Thema, so, also man muss Geduld haben mit dem Ungelösten im Herzen und die Fragen selbst lieb zu haben. Also dieses auch mitzugehen, mit Flow, mit dem, was passiert, den Dingen Zeit zu geben und so. Und ich finde, das ist so ein ganz schöner Kontrast zu dem Handke-Gedicht, genau.
Mhm. Mhm. Ja, die Fragen lieb haben, die wirst du jetzt gleich auch. Und zwar orientieren wir uns einfach an dem Gedicht von Peter Handke.
Aber wir machen wie heißt es im LK, wo man dann so Gedichtinterpretation?
Genau, wir machen jetzt Gedichtinterpretation. Oh, aber in Gedichtinterpretation aus Marions Sicht.
So.
Also ich greife immer so ein paar Sachen hervor und stell dir dazu eine Frage. Es fängt ja an mit Spiele das Spiel.
Ja.
Spiele das Spiel. Als Kinder spielen wir ja besonders gerne und besonders unbewusst. Wie viel Enfant terrible steckte denn in der siebenjährigen Marion?
Naja, wahrscheinlich so wie alle Kinder, also irgendwie rausgehen. Bei uns war ja dann Wald und Schwarzwald und so. Und ja, also wie alle Kinder, würde ich sagen. Aber nicht so klassisch. Also ich war nie so Barbie-Puppen und so. Das war irgendwie nicht so meins. Ich war lieber mit den Jungs draußen dann irgendwie im Wald und solche Sachen. Ich habe früh viel gelesen. So, das war irgendwie auch mein Thema so als Kind. Also Bücher waren für mich irgendwie immer, also wahrscheinlich würden meine Eltern sagen, stimmt so gar nicht, keine Ahnung, aber es ist immer so die eigene Erinnerung. Also in meiner Wahrnehmung war ich schon sehr früh, bei uns in diesem kleinen Dorf gab es so eine Bibliothek mit so einer alten Dame, die dann die Bücher ausgeliehen hat und dann konnte man da sich Bücher ausleihen und da war ich sehr gerne.
Du hattest eben als freie Übersetzung von Enfant Terrible schwarzes Schaf genannt, ne?
Ja, also aus dieser Definition von ja, genau.
Genau, genau. Mhm. Gibt es da schon was in deiner Kindheit, wo du sagst, ja, da bin ich anders gewesen, da war ich das schwarze Schaf?
Naja, ich finde das Wort schwarze Schaf ist irgendwie so ein bisschen, das hat ja so was Heftiges, ne? So dieses Ausgestoßensein und von anderen nicht gemocht zu werden und so, das nicht, aber so ein Gefühl zu haben, also auch in diesen Büchern, weil ich so das Gefühl hatte, dass um mich rum nicht so viel gelesen wurde. Ja, und das ist so ganz, ich finde es ganz interessant, weil ich glaube, ich bin eigentlich total dünnhäutig, so, und ich merke das jetzt erst so richtig. So, ich merke jetzt erst so, wie viel mich das Energie kostet, mit ganz vielen Menschen zusammen zu sein. Und ich glaube, dass ich das früh irgendwie oder ganz lang irgendwie schon gespürt habe, dass, also weil ich ganz viel auch einfach mitkriege. Also zum Beispiel so nach so einem Workshop-Tag oder so, ich merke dann, ich habe so alles in mir dann irgendwie. Muss dann auf dem Hotel, wenn ich im Hotel bin, erstmal unter die heiße Dusche und es wie rausspülen, sozusagen alles wieder aus mir raus. So. Und ich glaube, dass dieses mit vielen Zusammensein, ich glaube, dass mich das schon als Kind irgendwie fand ich das, glaube ich, schon anstrengend. Aber da ist es ja, hat man ja dafür keine Wahrnehmung oder ist es einem nicht bewusst als Thema so. Also und ich hatte ganz lang das Gefühl, ich gehöre da nicht, also alles, was die so gemacht haben, auch an wie sie miteinander gespielt haben oder in der Schule, irgendwelche Sachen, die stattgefunden haben. Ich wollte da in der Regel irgendwie nicht dabei sein, ich wollte da nicht mitmachen. Ich fand die meisten auch irgendwie, das hört sich so furchtbar, irgendwie langweilig und so. Also das ist schon, und das ist aber, und als Kind ist das natürlich total schwierig, weil du willst ja dazugehören und du willst ja da dabei sein. So, und du fühlst dich immer irgendwie anders, kannst es aber auch nicht genau ausdrücken, weil das ja kein Merkmal ist, wo man sagt, ja, ganz offensichtlich, ja, sondern so, das ist einfach eine Gefühlsgemengelage, die da auch stattfindet.
Kannst du dich an Austausch mit deinen Eltern darüber erinnern?
Nee, darüber. Nee, aber ich hätte damals, du hast ja gerade gesagt, 7 ist ja sowieso total früh, aber ich glaube, ich hatte einfach keine Sprache dafür. Also ich glaube, ich habe die Sprache dafür erst sehr viel später gefunden. Ich glaube eigentlich eher, als ich, da war ich dann schon Ende 30, habe ich eine Ausbildung, also ich komme ja auch ursprünglich aus dem HR, Personalwesen, und da habe ich eine Ausbildung gemacht, eine systemische, und da war einfach ein großartiger Lehrer. Und da habe ich angefangen, die Themen irgendwie überhaupt erst zu begreifen. So, wo ich gedacht habe, so verdammt, das hätte mir auch jemand 20 Jahre früher schon mal sagen können. Wieso sagt einem das keiner?
Ja. Hast du ein Beispiel dafür konkret, wo du sagst, so, hätte ich das mal irgendwie vor 20 Jahren gewusst?
Naja, einfach so insgesamt, wie so die Welt funktioniert und Menschen funktionieren. Wobei funktionieren ist ja irgendwie, also das Wort ist nicht schön an der Stelle. Das hat ja sowas Mechanisches. Aber zu verstehen zum Beispiel, was ja im Systemischen ganz stark drin ist, dass Menschen immer so das Bestmögliche machen, was sie einfach mit ihrer, ich sag mal, Ausstattung und ihrem Ganzen, was sie so mitbringen können. Und das, wenn zum Beispiel, ich hatte in meinem allerersten Job einen Chef, der hat furchtbar rumgeschrien, oh, der hat uns immer alle so fertig gemacht, also schlimm, ja, also ganz schlimm, echter Idiot. Und dass der aber jetzt in der Nachbetrachtung einfach mit dem, was irgendwie seine Persönlichkeit, seine Geschichte, seine Glaubenssätze, seine Umgang mit Emotionen, diese ganzen Themen ausmacht, einfach das gemacht hat, was er machen konnte, so, obwohl es nicht schön war. Und ich dann dadurch irgendwie, glaube ich, viel großzügiger mit ganz viel wurde und einfach ganz viel zulassen konnte oder anders betrachten. So, dann kann ich ja hinterher immer noch sagen, das war scheiße, was du da gemacht hast, oder es war nicht in Ordnung oder es verletzt oder so. Das heißt ja nicht, dass ich mich dann wegducken musste nach. Aber so ein Verständnis zu kriegen einfach für, wie Menschen sind und warum Menschen so sind, wie sie sind. So, also so eine Großzügigkeit ist, glaube ich, eins. Und das andere, was ich gelernt habe, ist dann aber auch wieder Klarheit. Also dann mich mitzukriegen, sagen, aha, das will ich nicht im Moment. Also das will ich nicht oder das so, das ist nicht meine Meinung. Und das dann auch klar zu äußern. Also das ist ein anderer Aspekt da dran zum Beispiel.
Wenn du von der systemischen Welt sprichst, ich habe mal ein Intensivtraining für systemisches Coaching gemacht.
Aha.
Bei ein Simon Weber und Friends.
Sehr gute Adresse. Und ja, gut.
Ja, ich bekomme, also meine Alma Mater ist Wittenherdecke, Fritz Simon.
Geht da ein und aus.
Heute glaube ich nicht mehr. War übrigens auch schon im Podcast, Fritz Simon.
Den habe ich gar nicht
gehört. Ein Interview geführt. Ich weiß nicht mehr genau, welche Nummer, aber ich kann es in den Shownotes verlinken, die Folge mit Professor Simon.
Ja.
Worauf ich aber hinaus will, ist, ich habe bei diesem Coaching-Training, so, vor allem was diese systemische Perspektive angeht, gemerkt, das lebt ja sehr stark von Fragen.
Ja.
Also weniger Antworten
dein
geben,
Thema
sondern
eigentlich.
Dem, genau.
Ja,
ja, genau, genau, eigentlich mein Thema. Ich
liebe
es, Fragen zu stellen, ich mag Fragen stellen, das ist großartig. Aber in der Arbeit habe ich festgestellt, ich gehöre nicht in diese Coaching-Welt und erst recht nicht in diese systemische Coaching-Welt, weil ich viel zu, ich keine Ahnung, ich gebe auch gerne, auch wenn das doof klingt,
du,
ich gebe auch
gerne
Antworten. So, und das geht halt schneller in so eine Beratungsrichtung. Und darüber habe ich nämlich in Folge 101 mit Sabine Asko darüber gesprochen, dieser Unterschied zwischen Coach und Beratung.
Oh je,
und sie fand das gut, dass ich da so direkt so einen Unterschied gesehen habe, weil sie sagt ja ganz häufig, denken die Leute, das ist irgendwie alles dasselbe, ich bin Coach, Trainer, Berater.
Ja.
Und für mich sind das halt Riesenunterschiede. Und ich habe irgendwann festgestellt, ich bin kein Coach, sondern ich bin Berater.
Ja.
Teilst du diese Differenzierung oder wie ist das für dich?
Naja, also das ist irgendwie eine komplexe Angelegenheit. Nee, aber im System ist ja immer so, dass man dann eben keine Beratung machen soll, sondern wenn man ein Coach ist, dann stellt man Fragen und der andere trägt ja das ganze Potenzial in sich und der weiß das alles schon selber, was ja auch stimmt so. Und letztendlich geht's ja drum, das ist dieses Bypass-Thema von vorhin, dass du die Lösung ja dann auch tragen musst und ne, so. Aber ich bin dann manchmal in Coachings, denke ich dann, wenn ich eine Idee zu was habe oder so, oder manchmal haue ich auf den Tisch und sage so, das geht so nicht, ja. So, also wenn ich dann eine Meinung dazu habe, weil ich denke so, ja, was soll das denn? So, ich glaube, das Wichtige ist als Coach, Berater, Trainer ist, dass du mitkriegst, was deine Motivation dahinter ist. Also ist das jetzt so ein Ego-Trip, den du da reitest und hast du dein Gegenüber noch gut im Blick? Und kommt es an und ich sage dann so, ich sage Ihnen gleich mal was ich denke oder so, oder ich sage dann hinterher, können Sie was mit anfangen? Also ich fange das dann schon wieder auf, aber ich finde, und das ist ja so diese, also ich ärgere mich im Moment so ein bisschen über die Systemiker, weil die so, also die haben ja wirklich Großes bewegt. Ich hatte gestern interessanterweise mit jemandem ein Gespräch darüber, dass in diesem Systemischen so viel drin liegt, um diese ganze Komplexität zu meistern und in diesem New Work-Thema. Also es legt für ganz viel die Grundlage. Aber ich finde, es bräuchte mal so ein systemisches 2.0, also wo man das mal ein bisschen, also auch ein bisschen flexibler, ein bisschen zeitgemäßer irgendwie, also man müsste sich das irgendwie jetzt nochmal neu angucken, so in dieser Zeit, in der wir leben. Und auch dieser Umgang damit. Und ich kann mich erinnern, ich war auf einer Veranstaltung, was ist Simon Weber und Friend, irgendwie so eine Alumni-Veranstaltung vor 3-4 Jahren. Und da war ein, sage jetzt keinen Namen, weil da muss ich mich gleich wieder aufregen, also jemand, der sehr viel publiziert zu Systemen, also ein Forscher, der dann gesagt hat, ach, die ganzen Leute jetzt, die mit diesem Design Thinking und agil und so da kommen, das sei doch alles ein Mumpitz und das sei doch irgendwie total so und nur das Systemische sei das Richtige, wo ich gedacht habe, so, was ist das denn für ein Systemiker für einen Blick, ja? Also das ist doch das Urdings da drin, zu sagen, aha, spannend, da tun sich ganz viele Dinge draußen. Und die einzuordnen und die in dieses System mit einzubeziehen und wertzuschätzen, was es tut da drin. Also, Also ich glaube, es bräuchte jetzt mal so ein kleines Update.
Wir verlassen mal die systemische Welt.
Ja.
Und springen weiter in unserem wunderschönen Gedicht. Mhm. An einer Stelle heißt es, sei geistesgegenwärtig, bereit für die Zeichen.
Ja.
Glaubst du an Zeichen?
Ich glaube, wir müssen mal nachher kurz drüber sprechen, dass dieses Gedicht entstand, also dass das eingebettet ist in ein großes Gedicht, ein dramatisches Gedicht und Theaterstück. Das ist nämlich kein Einzelgedicht so übrigens. Und deshalb ist es nämlich ganz interessant, wenn man das dann im Kontext liest und das Buch dazu liest. Also es gibt ein Buch dazu über die Dörfer. Und genau, das wollte ich nur mal sagen. Also deshalb ist es so, es ist gut, es im Kontext zu lesen. Das wollte ich vorhin schon kurz sagen. Genau, glaube ich an Zeichen. Ja, klar. Also ich glaube immer, es kommt, ist nichts umsonst oder wie sagt man da, es kommt alles, wie es kommt oder so. Uns geht drum, offen zu sein und seine Wahrnehmung zu schärfen und zu gucken, was alles da ist so und was lenkt mich und was leitet mich und
Bist du denn irgendwie spirituell oder gläubig?
Uff, also ich war mal katholisch. Ich glaube nicht an irgendeinen Gott oder bete irgendwas an oder so, aber ich glaube schon, dass es mehr Dinge gibt auf dieser Welt oder über dieser Welt oder weiß ich nicht, als wir irgendwie so, also es passieren so viele Dinge, die sich einfach nicht einordnen lassen, habe ich gestern auch in dem Gespräch erzählt, es gibt eine Astrologin, die sitzt ja im Bayerischen Wald und die ruft immer zu Jahresende an und will so wissen, was die sagt fürs nächste Jahr. So, das ist jetzt nichts, wo ich sage so, ne, Brigitte Horoskop und dann treffen sie am 20.3. den und so und das ist dann so. Das nicht, aber ich finde das, weil sie ist auch Coach und so und sie ist ganz spannend, wie sie Dinge dann einordnet so in den Kontext. Und die hat mir im Dezember gesagt, dass dieses Jahr ein ganz besonderes Jahr ist. Sein wird, weil ich weiß jetzt nicht irgendwie, welche Planeten irgendwie alle zusammenkommen, was ganz selten ist, nur alle paar Jahre und dass dieses Jahr die Menschheit total verändern wird, dass wir, ich kann den Wortlaut nicht mehr, aber ich hatte es mir aufgeschrieben, habe es nämlich neulich extra nachgelesen in dieser Corona-Zeit, dass wir auf uns alle so zurückgeworfen werden, wie uns das lange nicht passiert ist oder uns noch gar nie passiert ist und das ist wieder ganz an, dass ganz die Welt sich extrem verändern wird in diesem Jahr und ich dachte dann so, ja, alles klar, so Astrologie, genau, so ein Blödsinn und als dann Corona kam, dachte ich so, verflucht, wo hat sie das her? Also, ne, das war wirklich so, dass ich gedacht habe, so, boah, scheiße. Also sehr, und also ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, was sie alles gesagt hat, aber im Prinzip hat sie diese ganze Corona-Thematik im Dezember gesagt. Und das fand ich dann schon, das fand ich schon sehr also bewundernswert. Ja. Und das sind dann so Momente, wo ich denke so, aha, es gibt irgendwie, glaube ich, doch nochmal was anderes zwischen Himmel und Erde. Ja, ich glaube an Zeichen.
Marion glaubt an Zeichen. Mm. Schauen wir mal, wie wichtig dir so...
Staatstragender Satz.
Wie wichtig dir Siege sind. Es gibt da hier an einer Stelle die Aussage, verachte den Sieg. Da bin ich drüber gestolpert.
Ja.
Was steckt da für dich drin in diesem Verachten?
Ach, dieses, ich bin dagegen, dieses höher, schneller, weiter und dass wir der eine dann besser als der andere und irgendwie so und dieses Messen und Vergleichen und so finde ich furchtbar. Also in diesem Sieg, ja, das heißt ja immer, dass jemand verliert, so. Also furchtbar. Wozu das denn? Ja, also ich finde dann auch so diese Wettbewerbe in Organisationen oder so oder dieses Vergleichen und der ist besser als der und in so Beurteilungssystem und Benotungsgeschichten, wie furchtbar. Also es geht doch nicht um Abgrenzung, sondern um Miteinander und wieso soll ich besser sein als jemand? Also man kann ja sagen, du hast es gut gemacht und ich kann auch sagen, ich finde, du hast es besser gemacht als ich oder ich hätte es nicht so gut hingekriegt oder so, das ist ja in Ordnung, aber es geht ja nicht darum, mich dann herabzusetzen oder so.
Was war denn dein größter Sieg im Leben?
Na, gar keiner natürlich. Nee, und, also was heißt Sieg? Also Sieg ist ein furchtbar, also komisches Wort. Müsste man mal gucken, woher das Wort kommt, Siegen? Weiß ich nicht. Ja, Sieg, nee, ist nicht. Also ich könnte sagen, eine Zufriedenheit oder so. Also ich bin froh, dass ich diesen Weg so gegangen bin und dass ich mich ganz viele Dinge dann getraut habe. So, das wäre für mich dann vielleicht noch ein Sieg. Oder dass das, so wie wir im Moment auch von Terrible machen, so wie sich das entwickelt hat, wie wir das gestalten oder so, das freut mich total. Das finde ich toll. So, das ist großartig so. Aber das ist kein, also Sieg? Nee, furchtbares Wort.
Okay. Mhm. Wenn wir Siege an der Stelle ausklammern, gibt es aber definitiv die Niederlagen, die Rückschläge. Also im Gedicht steht drin: Scheitere ruhig. Also sagt mir ja, okay, es kommt vor. Hm. Was war denn so ein Scheitern, wenn du in deiner Vita zurückblickst, wo du sagst, ja, das war schon ein großer oder ein tiefer Ausschlag?
Also ich finde, dieses Scheitern ist auch so ein komischer Begriff. Es gibt ja auch diese Fuck-Up-Nights, wo ganz viele hinrennen und sich angucken, wie Menschen dann gescheitert sind und dann doch wie Phönix aus der Asche dann wieder auferstanden und so. Wo ich denke, was ist das denn? Ja, wieso muss ich mir das anhören? Also es ist spannend, ist ja schon zu lernen, wie Menschen aus Krisen raus gut rausgekommen sind. Aber ja, so wie das dann aufgezogen wird, wo ich denke so, also dieses, wir sollen jetzt alle Fehlerkultur, wir sollen jetzt Fehler machen und so. Ich finde, es geht einfach darum, alles zu betrachten und alles irgendwie, also es ist ja immer, ich finde, das Schwierige ist, dass wir alles immer so bewerten und so schwarz-weiß machen und zu sagen, das war ein Sieg und eine Niederlage und das war jetzt Scheitern oder so. Also erstmal würde ich sagen, es ist ein Ereignis in meinem Leben, so, und je mehr ich das so betrachte, desto mehr muss ich auch nicht ins Hadern kommen. Also ich wüsste jetzt nicht, wann ich in meinem Leben irgendwie eine Niederlage oder gescheitert bin oder so. Es gab schwierigere Zeiten und Sachen, die ich vielleicht nicht so gut hingekriegt habe, aber es ist alles für mich irgendwie ein Lernen und sich entwickeln und neue Möglichkeiten sehen, so.
Ist das rückblickend dann so? Also kannst du das jetzt aus der heutigen Sicht so sagen? Oder war das auch schon in den Momenten, wo was nicht so funktioniert hat, wo etwas nicht so gelaufen ist, wie du es dir vorgestellt hast? War das dann da auch schon so, dass du gesagt hast, okay, das ist jetzt ein Ereignis? Hm. Also das klingt für mich so nach einer durchaus gesunden Distanz.
Ja.
Die es braucht, um sowas halt nicht, um halt nicht in diese Bewertungsschemata zu verfallen, das kann ich nachvollziehen. Ich stelle es mir unheimlich schwer vor, das in dem Moment so zu leben.
Nee, und es geht auch nicht, weil in dem Moment ist es Wut und Trauer und unglücklich sein und vielleicht auch verzweifelt sein und keine Lösung zu haben und über sich selbst enttäuscht zu sein und so. Und es ist ja auch gut, weil das ist auch ein Teil von diesem Inner Work, diese Gefühle zuzulassen und dann einfach auch schlechte Tage zu haben. So, also ich habe auch schlechte Tage, wo ich denke so, boah, ich kann nicht und ich weiß nicht und es war halt nichts und ich weiß auch nicht, wie morgen sein soll und so. Aber das einfach auch zuzulassen und das ist einfach auch okay so. So, und dann vielleicht in der Nachbetrachtung, also das eine ist, glaube ich, so die Nachbetrachtung zu gucken, was ist mir denn da passiert? Und in dem Moment auch gut mit sich zu sein, also zu gucken, was brauche ich dann? Also, ne, meinen abends dann heiß duschen im Hotelzimmer und so, das ist ja was, wo ich dann nach mir gucke und wenn ich das nicht mache, geht es mir einfach am nächsten Tag nicht gut, sondern und dann eben kein Whisky sauer an der Bar zu trinken. Was mir sowieso nie gut tut, weil ich trinke eigentlich fast irgendwie gar nichts. Übrigens, ich muss es mal sagen, genau, ich trinke eigentlich eher Wasser als überhaupt irgendwie einmal im Jahr oder so. Aber so auf sich zu achten, das ist ja ein wichtiger Punkt.
Auf sich zu achten, würde ich aufgreifen, gerne. Es gibt die Stelle, wo er schreibt, überhör keinen Baum und kein Wasser.
Ja.
Wie gelingt es dir, es geht ja in so, also jetzt, auch wenn das so ein fast schon kommerzieller Begriff mittlerweile ist, es geht ja in so eine Achtsamkeitsrichtung.
Oh ja.
Wie gelingt es dir, keinen Baum und kein Wasser zu überhören? Wie gelingt es dir, achtsam im Alltag zu bleiben, wenn gerade wirklich, wenn es turbulent ist?
Uff, also nicht immer und nicht immer gut, weil ich auch so neugierig bin und dann immer Lust habe, neue Dinge zu machen und dann merke ich schon manchmal, dass ich mir irgendwie zu viel auflade, so, weil ich habe dann einfach Lust, Dinge zu machen und so. Ich versuche das aber immer mehr. Ich habe eine Zeit lang viel meditiert, also jeden Morgen irgendwie 20 Minuten mache ich im Moment nicht, weil, weiß ich gar, kann es gar nicht sagen, also ich habe irgendwann aufgehört. Ich habe immer wieder so Phasen, wo ich das dann auch sehr intensiv mache. Und ich war jetzt gerade wandern und im Wald und das, wo ich überhöre keinen Baum und kein Wasser. Und da merke ich dann immer, es ist vielleicht aber auch die Schwarzwaldheimat, so, da merke ich dann einfach, dass mir das gut tut. Ich bin vor 2 Jahren aus dem Prenzlauer Berg in Berlin in Richtung Süden von Berlin gezogen, jetzt nicht richtig ins, völlig ins Grüne, aber zumindest schon meine andere Umgebung und raus aus diesem Trubel da irgendwie. Und ich merke, dass mir das total gut tut. Also ich brauche einfach zwischendurch immer wieder so Stille, rausgehen, anhalten, Zeit auch für Reflexion. So, das ist total wichtig. Und das versuche ich, kann ich aber auch nicht immer.
Wie hat sich Meditation ausgewirkt in deinem Leben?
Also zum einen ist es so, diese Beschäftigung mit dem Thema Meditation. Also ich habe mich viel mit Buddhismus beschäftigt. Also ich habe so eine buddhistischer Philosophie, solche Themen, weil da einfach so viel spannende Aspekte drin stecken, so, also auch so Geisteshaltung und Lebenshaltung irgendwie. Und dieses auf sich zurückzuziehen und im Moment zu sein und präsent zu sein und nicht schon wieder 15 andere Gedanken gleichzeitig zu haben. Und also das hat mir total geholfen, mich zu fokussieren. Also das ist auch dieses, weshalb ich keine Hörbücher, Musik hören und sowas, kann ich einfach nicht, überfordert mein System. Das heißt, ich musste immer wieder runterfahren, auch zwischendurch, so und immer wieder so zu fokussieren. Und so im Hier und Jetzt einfach zu sein und nicht im Gestern und im Morgen. So, es nützt einfach nichts. Das Einzige, was da ist, ist einfach jetzt. Mhm.
Wie, an einer Stelle schreibt er, entscheide nur begeistert. Ja. Du hast eben davon erzählt, dass du ja, so mit Ende 30 so Aha-Momente hattest, so nach dem Motto, ja, warum habe ich das nicht schon vorher gewusst? Mhm. Inwiefern hat sich die Art und Weise, wie du Entscheidungen triffst, verändert in deinem Leben? Mhm.
Also ich gehe sehr mit so, ist auch so ein komisches Wort, Flow, ne? Also so mit dem mit, auf was ich, also was irgendwie resoniert, was gut ist. So, ich glaube, ich habe ein ganz gutes Gespür dafür, was mir gut tut, was mir nicht gut tut. Und ich bin schon aber auch so nach diesem Prototypen und MVP, dieses aus dem Agilen und aus dem Innovationsmanagement, also Dinge dann einfach auszuprobieren, also sagen, okay, wir bauen mal so ein Minimal Viable Product, also so die kleinstmögliche Variante, so ein Prototypen und probieren das dann aus. Und also Dinge einfach auszuprobieren, sagen, okay, ich gehe jetzt mal den Schritt, guck mal, wie das ist. Lerne daraus, adaptiere, mache eine nächste Iterationsschleife sozusagen und gehe dann den nächsten weiteren Schritt. Also auch nicht immer in so fertig Dingen zu denken, sagen so, ich brauche jetzt das perfekte Konzept, sondern ich fange einfach mal an. Also so habe ich auch das Enfant Terrible Thema angefangen. Ich fange damit jetzt einfach mal an, ich gucke mal, was passiert, wie sich das entwickelt und dann gehe ich den nächsten Schritt und ziehe eine nächste Schleife sozusagen.
Also wäre das weniger entscheide nur begeistert, sondern entscheide besonders schnell.
Nee, auch nicht. Also in diesem MVP-Thema liegt da schon eine gewisse Begeisterung schon drin. Also ich, da merke ich, da schlägt mein Herz für, das halte ich für richtig, also für den Moment zumindest. Da ist schon, also begeistert ist ja sowas, hat ja sowas überschwänglich, das würde ich jetzt nicht sagen, aber schon aus einer, also auf jeden Fall aus einer Überzeugung. Ganz sicher.
Häufig gibt es doch so Momente im Leben, also vor allem bei großen, schwierigen Entscheidungen, wo wir versuchen, so reinzuhorchen in uns, okay, was sagt denn so mein Bauchgefühl? Und manchmal gibt es doch, wie soll ich das nennen? Manchmal gibt es, weil du das gerade gesagt hast, das fühlt sich so zumindest in dem Moment, das hast du so betont, ja. Zumindest in dem Moment. Es gibt ja manche Sachen, die fühlen sich da dann wirklich nur in diesem Moment gut an.
Ja.
Und 2,5 Wochen, 2,5 Tage, 1 Jahr später denkt man sich so, wie in aller Welt konnte ich mich dafür entscheiden.
Das hab ich schon da gemacht, ja, genau.
Wie differenzierst du das? Wie differenzierst du zwischen, das ist gerade so eine Stimmung und nee, das ist, da sagt mir mein Bauchgefühl, genau, das ist die richtige Richtung.
Naja, indem ich mich frage, ist das jetzt eine Stimmung? Also indem ich mich frage, wieso entscheide ich das jetzt so gerade? Indem ich das einfach, die Dinge einfach bewusst mache und das einfach reflektiere. Und es gibt bei uns im Team und auch mittlerweile in unserer Ausbildung so einen Begriff des Marinieren Lassens. So ein geflügeltes Wort bei uns, ich muss das mal marinieren lassen. So, und also die Dinge mitzunehmen und erstmal zu gucken, so ist das überhaupt das Richtige und wann muss ich denn überhaupt was entscheiden? Also das ist ja auch eine interessante Frage, so wann ist der richtige Zeitpunkt, für um was zu entscheiden und was genau muss ich denn jetzt entscheiden? Und vielleicht muss ich ja nur einen kleinen Ausschnitt aus was entscheiden und vielleicht brauche ich aber auch noch 3 Tage dafür und dann kann ich ja sagen, nee, ich weiß das gerade im Moment gar nicht, wie lange habe ich Zeit? Ah ja, okay, noch eine Woche, na super. Dann nehme ich das einfach mit und lasse es so lange marinieren und dann entscheide ich dann so. Also sich auch Zeit marinieren. Zu nehmen. Ja.
Marinieren lassen, genau. Marinieren finde ich gut. Wenn man besonders lange mariniert, kommt es vor, dass man auch, dass man Umwege geht im Leben. Er schreibt davon, nimm Umwege.
Ja.
Was war einer deiner prägendsten Umwege in deinem Leben?
Umwege. Ich glaube, mein Umweg war, also ich habe ja lange in der Kommunikationsbranche gearbeitet und ich glaube, ich bin dahin letztlich, weil ich diese ganzen kreativen Menschen dort irgendwie gut fand und weil ich mich gern mit dem umgeben habe und weil ich das Gefühl hatte, so da kommt dann genügend Bewegung in mein Leben und so. Und bis ich gemerkt habe, dass ich das eigentlich gar nicht brauche im Außen durch die, also mal abgesehen davon, dass irgendwie dieses ganze Thema Werbung und so, ich irgendwann gemerkt habe, so, also was ein Blödsinn. Braucht kein Mensch, ja. Also irgendwann nach einer Zeit dachte ich so, ich muss da raus aus diesem Kontext wieder. Aber zu merken, dass ich ja selber kreativ bin und dass das alles in mir liegt und ich das gar nicht in anderen oder durch die Umgebung suchen muss und dass ich das eigentlich bin, so, das habe ich irgendwie, das war ein Umweg, das habe ich irgendwie spät gemerkt.
Ja, wenn du davon sprichst, so okay, also irgendwas hat dich ja da angezogen.
Ja. Na, dieses an, also ne, es ist immer wieder, das ist so ein Lebensthema, es zieht sich immer wieder durch, dieses Enfant terrible sein, anders sein, sich erlauben, anders zu sein. Sich in dem Kontext von Künstlern und Kreativen irgendwie zu bewegen, das ist, ja, weil die sich einfach erlauben, glaube ich, anders zu sein. So, als ich angefangen habe zu arbeiten, habe ich im Marketing in der Halbleiterindustrie gearbeitet. So, und ich konnte einfach in diesem Unternehmen, ich konnte es nicht aushalten. So, ich wurde irre da drin in diesem System. Und ich fand es immer großartig, in Agenturen zu sein, weil da einfach Menschen anders sind so, und sich erlauben, auch anders zu sein. Weil die ja nicht wahnsinnig anders sind, aber genau.
Dann hast du gesagt, ich musste raus aus dieser Werbung. Das ist ja eine klare Trennung in Inhalt und Umfeld sozusagen. Ja. Ne? Also das Umfeld ist ja dann nach wie vor das, was dich anspricht. Aber der Inhalt, ich meine, man kann ja auch mit Musik anders sein. Das hat dann nichts mit Werbung zu tun. Mhm. Warum Werbung? Also du hast gesagt, Werbung, was ein Blödsinn, da musste ich raus. Was meinst du damit?
Naja, das ist dieses ganze Konsumthema einfach. Also dieses jetzt noch mehr das verkaufen und noch mehr das verkaufen. Also wenn ich mir überlege, was wir da irgendwie, also ich habe eine Zeit lang für Philip Morris gearbeitet und auch für Kosmetik und Procter & Gamble und irgendwie so, ich meine, was brauche ich noch? Irgendeinen Lippenstift, der noch irgendwie mehr Feuchtigkeit auf deine Lippen zaubert, 20 Stunden lang oder irgend so ein. Also noch mehr Farben und irgendwie, also so ein Quatsch einfach. Also das ist, irgendwann dachte ich so, was mache ich denn da? Ja, also so ein, und immer noch mal eine Schleife und noch mal eine Anzeige und also so, nee.
Und das hat dich dann dazu geführt,
du dass du... Du hast gerade überlegt, wieso hast du überlegt?
Ich überlege immer und...
Okay, das ist gut. Nee, es war gerade so ein kurzer, genau. Also ich dachte mal gerade...
Nee, war jetzt nicht irgendwie... worüber ich nachgedacht habe, ist, okay, wie sich das jetzt wohl für dich anfühlt, wenn du heute dich mit Inner Work beschäftigst. Also das muss sich ja viel mehr nach Heimat anfühlen als eine weitere Anzeige für Lippenstift, der irgendwann eine tolle Eigenschaft hat.
Ja, klar. Aber trotzdem ist da was Interessantes. Ich glaube, was mich immer fasziniert hat, ist, wie du durch ein Plakat, eine Anzeige, irgendwas, wie Menschen sich, also wie die angesprochen, also wie du schaffst in einer Headline, in einem Satz, in einem TV-Spot, so viele Dinge, also was das mit den Menschen macht. So, ich glaube, den Teil fand ich schon auch immer spannend. was passiert da mit den Menschen? Also wieso, was ist da, da ist ja auch wahnsinnig viel Sehnsucht drin und ich, also ne, letztendlich so, auch diese ganze Kosmetikbranche, also ich will gesehen werden, ich will wahrgenommen werden, ich will geliebt werden, so, also das, von daher ist da schon auch irgendwie inner work drin, letztlich. Also sonst würden die Leute ja nicht drauf reagieren. So, also was macht es mit den Menschen, was haben sie für Sehnsüchte? So, also irgendwie gibt's da dann schon auch irgendeine Verbindung wieder hin. Also nicht im besten, ja, ich glaub, die nicht Verbindung, im, nicht im ich glaub, besten die, Sinn natürlich, genau.
Ich glaube, die Verbindung ist einfach, dass es Menschen sind, ne? Und das ist halt menschlich. Ja. Und ich glaube, Erich Fromm war es, habe ich auch schon mehrfach gesagt im Podcast. Erich Fromm hat mal geschrieben, es gibt zwei Grundbedürfnisse des Menschen. Jeder Mensch möchte lieben und jeder Mensch möchte geliebt werden.
Ja, absolut.
Und darauf lässt sich
ganz viel reduzieren.
Alles, ja. Darauf lässt sich alles reduzieren. Total. Also das ist so der gemeinsame Nenner. Du liebst wahrscheinlich das, was du heute tust, und das ist Enfant Terrible. Und
fast ihr macht, da, wenn wir noch eine Stunde sprechen, dann genau.
ihr macht ja ganz unterschiedliche Sachen. Also ich habe da was von Ausbildung, du hast es eben auch schon besprochen, zu den New Work Professionals. Es gibt die Auszeiten, um inspiriert zu werden, wie Arbeit anders sein kann. Es gibt Coachings, es gibt Events. Wer ist denn jetzt euer Kunde?
Alle Menschen, die Lust haben, Arbeit anders, neu zu gestalten. So. Also jeder, der sagt, oder jede, sagt, ich glaube, dass wir irgendwie an einem Punkt sind, wo Arbeit anders gehen muss, funktionieren muss, wir anders miteinander sein müssen. Und alle, die sich damit beschäftigen wollen, sind unsere Kunden. Und deshalb ist, glaube ich, unser Angebot so breit. Also wir haben ja ein Online-Magazin, Mittwochs Online, zu diesem Thema gutes neues Arbeiten, wo wir Inspirationen, Interviews, Bücher, Podcasts und so weiter empfehlen. Und da fängt es irgendwie an, dann machen wir Veranstaltungen. Wir haben jetzt zum Beispiel am Samstag, wir machen immer Good Enfant Terrible Tage, 4-mal im Jahr, eigentlich sonst immer live und immer zu einem bestimmten Thema. Und jetzt am Samstag leider per Zoom wegen Corona. Am Samstag geht es um das Thema Geld, also wo wir Guest-Speaker und Speakerinnen einladen und über unterschiedliche Aspekte von Arbeit sprechen. Letztes Mal ging es über Liebe übrigens. War eine sehr schöne Veranstaltung. Und dann machen wir Transformationsprojekte, also wir gehen in Organisationen, unterstützen die, ihre Teams, also Teamzusammenarbeit zu verändern. Und wir haben eben diese, also im Moment ist ein großer Teil dieser Ausbildung, wo Leute zusammenkommen, die sagen, ich brauche irgendwie andere Kompetenzen, Fähigkeiten, ich brauche Verbündete auch in meiner Arbeit, ich will lernen, wie Arbeit anders gehen kann. Und da ist ganz spannend, wir haben am Anfang so klassisch Design Thinking mäßig, haben wir so Personas gemacht, so wie wir glauben, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen dann sind. Und das stimmt irgendwie nicht. Also wir haben gedacht, da sind ganz viele Unternehmen, die Leute schicken, dass die mal New Work lernen und so und wie das alles geht. Die meisten, die sich anmelden, melden sich sozusagen privat an, zahlen auch privat, weil sie sagen, ich will gar nicht, dass meine Firma dann sagt, ja, jetzt muss man das, du musst das jetzt implementieren. Sondern alle oder die meisten, die bei uns in der Ausbildung sind, ich würde es mal sagen, wahrscheinlich 95%, vielleicht auch 99, gehen durch so einen Persönlichkeitsentwicklungsprozess durch und sind so auf der Suche nach dem, wie sie leben und arbeiten wollen. Also von daher ist es eine ganz vielschichtige Angelegenheit.
Ja, der Podcast wird erscheinen, wenn das digitale Event schon vorüber ist. Gleichwohl lohnt sich natürlich.
Genau, wir haben noch
ein genau. Paar. Es gibt ja dann irgendwann was Neues. Das ist alles fein. Also ich verlinke da ja die Webseite auch und da findet man ja ästhetisch ansprechend alles Relevante. Genau. Wenn du so deine Kunden, wenn wir jetzt so aus Sicht der Unternehmensberaterin mal schauen, wenn du deine Kunden Revue passieren lässt, bei welchem Projekt oder bei welchem Kunden hast du am meisten über das Leben gelernt?
Also ich würde einfach mal sagen, in allen, weil da sich so viele Dinge ereignen und so viele Sachen passieren und so viel Zwischenmenschliches in allen. Also wir haben im Moment ein Projekt, das ist eine Tochter aus dem Bayer-Konzern, ein Bereich mit 150 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die für die Auszubildenden dort zuständig sind, im Bayer-Konzern, Lanxess, also weiß gar nicht, glaube ich, jedes Jahr 900 Azubis, die sie da betreuen. Und mit denen machen wir im Moment ein ganz schönes Projekt, wo Leute, die schon ganz lange Ausbilder und Ausbilderinnen sind, also in ganz unterschiedlichen Berufen und die das zum Teil schon 30 Jahre machen und so und natürlich auch viel über Ausbildung wissen und über diese Fachthemen, mit denen wir aber zum Moment ganz viel zu diesem New Work-Thema sprechen und was gutes Arbeiten ist und wie sich auch so eine, sag mal, neue Generation verhält und was denen wichtig ist und wie man vielleicht mit denen anders arbeiten könnte und auch in so Dialoge kommt und gemeinsam Dinge entwickelt in so kollaborative Prozesse. Und das ist ein wunderbares Projekt. Also es berührt mich richtig, weil da so viele Menschen sind, die auch am Anfang gesagt haben, ich bin jetzt Ende 50, was soll ich mit dem Quatsch? Ihr seid die 28. Change-Beratung, die da jetzt irgendwie kommt und was macht. Und wir gesagt haben, ja, das kann schon sein. Aber vielleicht geht es auch darum, einfach zu gucken, was jeder Einzelne und jede Einzelne für sich da rausnehmen kann und guckt einfach, was euch hilft und was euch gut tut. So. Und wir zwingen hier niemanden irgendwas auf und es muss jetzt gemacht werden, sondern es geht darum, ins Reflektieren zu kommen und vor allem auch in Austausch miteinander zu kommen. Und ihr habt mir zurückgemeldet, dass ihnen das total geholfen hat, einfach jetzt auch für die Corona-Zeit, also für diese... Also so einen neuen Blick auf die Dinge zu haben und vielleicht auch eine gewisse andere Haltung zu Themen zu entwickeln. Und das hat mich sehr berührt. So, das fand ich ganz schön. Und da bin ich dann gern Unternehmensberaterin.
Das ist doch schön. Schön zu hören, dass du gerne Unternehmensberaterin bist an dieser Stelle. Was ich gern zum Abschluss meiner Gespräche mache, ist die Rubrik der Halbsätze. Mhm. Ich lese dir einen Satz vor, du beendest ihn spontan, ob kurz oder lang, ist dir überlassen. Ja. Okay. Ganz in meinem Element bin ich, wenn?
Ich grün im Wald bin, draußen und im Buchladen.
Ich bin eine Andersmacherin, weil?
Weil ich ein Enfant terrible bin.
Wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, dann?
Gehe ich dem nach, gucke ich, was ist es, was beschäftigt mich da dran. Genau, versuche ich dem auf die Schliche zu kommen.
Wenn ich jemandem den Andersmacher Award verleihen müsste, dann?
Also auf jeden Fall allen bei uns im Team und in unserer Community und in der Ausbildung sofort.
Liebe Marion, gibt es etwas, das du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern abschließend noch mit auf den Weg geben möchtest?
Oh, okay. Naja, machen. Also sich trauen, ein Enfant terrible zu sein, danach zu gucken, was bewegt mich, was beschäftigt mich. Nicht mitzumachen in diesen ganzen Systemen, Unternehmenssystemen, irgendwie stillzuhalten und zu denken so, oh, was, also ne, schrecklich. Also ich finde nichts Schlimmeres als Menschen, die 2 Stunden im Meeting sitzen und hinterher an der Kaffeemaschine sagen, boah, das war heute wieder nichts und der Meier, der Idiot hat wieder und so. Also sich zu melden und zu sagen, Leute, was machen wir denn hier? Also aufmerksam zu machen auf Dinge, die nicht gut sind, die einem selber nicht gut tun in Organisationen, sich trauen, sich zu gestalten, rauszugehen, Meinung zu äußern und anders zu machen.
Liebe Marion, ich danke dir für deine Zeit und geh du über die Dörfer, ich komme dir nach.
Sehr gut, ich nehme dich mit.
Ha ha ha.